Es ist Mittwoch, der 8. Dezember.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass er wieder zu Gast ist. Er ist der Moderator meiner Lieblingssendung im Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 heißt die Sendung. In dieser Sendung unterhält er sich um die Mittagszeit mit interessanten Gästen über die Themen des Tages. Es ist also, sagen wir mal, die, ja, wie soll ich das jetzt, also.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich wollte gerade sagen, also was wir aus diesem Format gemacht haben, das ist ja eher so ein bisschen irgendwo zwischen Logo und Peter Lustig. Er macht es dann auf die etwas seriösere Art und Weise. Dem Zahn werden wir ihm heute schon ziehen. Guten Morgen, Corbinian Frenzel.
Einen schönen guten Morgen, Micky. Es ist mir ein innerer Booster.
Oh, sehr gut. Da bist du natürlich jetzt schon voll im Thema. Es gibt ja diese Aktion, diesen Hashtag gemeinsam gegen Corona. Da haben sich sehr viele Unternehmen zusammengeschlossen. Über 150, es schließen sich weitere an, die ihre Claims, ihre Slogans Corona und impfgemäß verändert haben. Also es gibt dann, glaube ich, Douglas irgendwie, come impf and find out. Das ist wohl einer der besseren, quadratisch praktisch geimpft, habe ich von Ritter Sport gesehen. Was ist bei dir hängen geblieben?
Ich fand erstaunlicherweise Hornbach, den Baumarkt, ganz schön. Hornbach, es gibt immer was zu impfen. Weil ich dachte irgendwie, irgendwie passt diese Impfkampagne auch so zur Baumarktästhetik, ne? Also so schnell mal eine Halle irgendwo hingestellt und da mal so ein kleines Zelt vorneweg. Also irgendwie haben die mich am meisten gepackt. Wobei ich sagen muss, insgesamt, ich habe das nochmal so ein bisschen durchgescrollt vorhin, so sind ja auch alle auf Twitter dabei und zeigen sich damit. So richtig, richtig gut fand ich. Doch, ehrlicherweise, ich fand zwei gut, aber das war eher aus der Politik. Die CDU, die hat das Wahlplakat von Angela Merkel von 2017 nochmal umgebaut.
Ja.
CDU, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne impfen. Da sieht man auch nochmal, Angela Merkel ist ja jetzt in diesen Stunden auch nochmal ganz schön.
Ja.
Und dann, und das Zweite ist, aber ich glaube, das ist ein Fake. Ich glaube, das ist nicht echt von denen. Deutschland, aber geimpft. Von der AfD, ne? Also Deutschland aber normal. Aber ich glaube, das ist nicht original von denen, oder?
Hast du da Informationen? Ja nicht. Also wenn man Alice Weidel gestern im Bundestag gesehen hat, dann hat man eher nicht den Eindruck, dass sie sich an die Spitze der Anti-Corona-Maßnahmen, beziehungsweise der Anti-Corona-Maßnahmenbewegung will sie schon. Dann bleiben wir jetzt auch mal direkt in diesem Bereich.
Die Schlagzeile des Tages.
Der Song des Tages ist vermutlich Sie ist weg von den Fantastischen Vier. Das Titelblatt des Tages ist wie so häufig wieder mal von der Taz. Und da steht nämlich dick vorne drauf, Deutschlands neue Regierung knallhart zu China, keine Kanzlerin bei Olympia. Und wir sehen Angela Merkel, like wer sie noch kennt. Und klar, sie ist jetzt dann tatsächlich heute, ich glaube um 9 Uhr ist es dann soweit, dass Angela Merkel also wirklich dann komplett auch nicht mehr geschäftsführende Bundeskanzlerin ist. Denn dann wird ein gewisser Olaf Scholz zum Kanzler gemacht.
Ja.
Und dann steht dann auch das Kabinett hochoffiziell. Gestern wurde ja schon der Koalitionsvertrag unterschrieben. Hast du die Bilder gesehen? Hast du gesehen, wie Toni Hofreiter da so hinten stand? Der hat ein bisschen geguckt wie Merkel im Karneval, ne?
Ja, ich hab auch gedacht, er stand da ja als Fraktionsvorsitzender, noch Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen. Das war dann ja am Nachmittag dann auch Geschichte.
Ja.
Und ja, manchmal ist Politik auch grausam, ne? Also nachdem wir alle minutiös mit erfahren haben, wie er es gerne geworden wäre, Minister in diesem neuen Kabinett. Und dann muss er noch auf diesem Foto stehen und man weiß schon, naja, danach wird er auf solchen Fotos nicht mehr stehen.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Es war ja natürlich auch viel diskutiert jetzt in diesen Stunden, dieses Foto. Und vor allem dann auch dieser Auftritt in der Bundespressekonferenz der drei, die auch auf dem Foto vorne stehen, nämlich der drei Männer, die diese Koalition prägen werden.
Ja. Also
natürlich der Bundeskanzler, ne? Und dann der Vizekanzler Robert Habeck und der Vizekanzler oder irgendwie doch eher erster Vize, man weiß ja nicht genau, Christian Lindner.
Ja.
Bei aller Parität und bei allem, was da so groß gefeiert wurde, man merkt schon, so wenn es ernst wird, dann machen es halt schon eher die Jungs. Ne?
Und ja.
Ja, ich will jetzt auch nicht, ich will es mir nicht so einfach machen, denn wir erleben auch in Redaktionen immer wieder die Schwierigkeit bei Interviewpartner, Partnerinnen-Suche. Irgendwie so einfach ist es häufig gar nicht bei bestimmten Themen. Ja? Also insofern will ich es mir nicht so einfach machen, jetzt mit dem Finger darauf zu zeigen. Aber es zeigt halt, dass auch diese neue Regierung dieses strukturelle Problem so ein kleines bisschen einfach mit in die neue Zeit genommen hat und da sicherlich ein bisschen was tun muss.
Absolut, total. Also der mangelnde Diversitätscharakter wurde ja auch schon beklagt, unter anderem vor allem von Markus Söder und Markus Blume, dass keine Bayern in der neuen Koalition vertreten sind.
Ja, wobei Claudia Roth, nicht ne?
So, bitte. Ja, richtig. Ne? Die ist, ich meine, so als Kulturstaatsministerin ist man ja so nur so halb. Da haben wir immerhin, ich glaube, kommt sie nicht aus Ulm oder so? Ist sie nicht wie, oder wobei dann wäre sie ja schwer.
Augsburg,
wenn,
nee, sie ist, Augsburg, wenn mich nicht Augsburg. Alles täuscht, aber ich will mich jetzt nicht festlegen.
Ja. Nee, dann habe ich ihr Unrecht getan. Aber klar, das, was du gerade über das Thema Männer-Trio gesagt hast, das hast du ja im Umkehrschluss auch in gewisser Hinsicht natürlich auch bei den Grünen. Da sind wir wieder bei der Personalie Cem Özdemir und dann soll es auch bis auf Weiteres damit mal gut sein. Aber da hat man es natürlich auch gemerkt. Also wenn es so an die, an die Filet Spitzen geht, da hat man dann auch gesagt, ja, Diversität ist wichtig, haben wir mal gesagt, aber jetzt, Leute, jetzt wir können ja jetzt nicht hier irgendwie den zum Außenminister machen, das muss ja Annalena machen, ich bin ja hier, für, das geht ja auch nicht. Ja, dann soll er das mit den Kartoffeln machen und da merkst du es halt eben natürlich auch ein bisschen.
Ja.
So, und bei der SPD habe ich den ganz großen Diversitätsbooster jetzt auch nicht gesehen. Man freut sich jetzt, ja, es sind Frauen, sehr viele Frauen dabei, das ist wahrscheinlich auch schon jetzt ein echter Fortschritt, aber sag mal, in den nächsten 4 Jahren geht da natürlich noch einiges. Und das ist noch die, sagen wir mal, das ist noch eine der harmloseren Aufgaben, die dem Kabinett jetzt bevorstehen. Christian Lindner hat es ja übrigens noch gesagt, jetzt beginnt die Zeit der Taten. Das waren auch akute Kessmann-Vibes, die ich da gespürt habe, was den Satz angeht. Aber es wird ja wirklich, sie starten ja jetzt in eine Zeit hinein, die ja nun alles andere als prädestiniert dafür ist, einen glanzvollen Schwung zu haben. Also was da alles wartet.
Ja, das ist einerseits wirklich traurig für diese neue Regierung, dass sie in so eine schwierige Zeit, ne, also Stichwort Corona, aber auch außenpolitische Krisen hineinkommt.
Ja.
Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, nachdem wir jetzt so viel Harmoniesignale hatten und so viel Aufbruch und so viel Rhetorik, ist es vielleicht auch eine ganz gute Erdung dieser neuen Regierung, dass einfach mal klar ist, okay, jetzt mal Schluss irgendwie. Ja, mit den schönen Bildern und mit der Beschwörung der Zukunft und des Fortschritts, sondern halt mal machen.
Ne? Ja.
Aber nochmal auf diese Frage auch der Besetzung. Ich glaube, was wir halt da jetzt echt sehen, vielleicht bei der SPD sogar weniger als bei den anderen Parteien, dadurch, dass die so lange nicht dran waren, gerade auch bei den Grünen, gab es auch so einen gewissen Karrierestau. Ne? Also da sind halt auch Leute, die haben jetzt zum Teil 12 Jahre,
ja,
zum Teil 16 Jahre gewartet. Also ich hätte mich nicht gewundert, wenn Jürgen Trittin auch noch kurz gesagt hätte, aber Leute, ich meine, eigentlich habe ich das doch damals nicht schlecht gemacht. Ich bin doch auch noch da. Und da merkt man natürlich schon, dass da eine Generation ist, die auch wirklich gut ist.
Ja.
Ne? Also die auch wirklich was drauf hat und die halt eigentlich schon etwas früher einen Regierungswechsel gebraucht hätte, um mal ranzukommen. Und ich glaube, insofern werden wir das mit ein bisschen Verspätung auch erleben, auch bei dieser Ampelkoalition, gerade so bei den progressiveren Kräften in der Ampelkoalition, dass wir da so gesellschaftlichen Wandel dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein bisschen besser absehen können. Ich weiß nicht, ob das die tröstet, die da jetzt enttäuscht sind. Es ist halt wieder mal so, ja, irgendwann kommt der Zeitpunkt, seid geduldig. Aber nichtsdestotrotz, dieser Gedanke kam mir.
Ja, ja, also dem gerade ja schon angesprochenen Toni Hofreiter wurde ja auch in Aussicht gestellt, dass wenn dann irgendwann demnächst mal da nochmal Ministerposten frei wird, dass er also dann auf jeden Fall sofort also von der Ersatzbank ran darf. Bis dahin soll er den Vorsitz des Europaausschusses im Bundestag übernehmen und sich dann für weitere Aufgaben empfehlen. Er hatte ja wohl zwischenzeitlich gesagt, Leute, ich bin jetzt wirklich nur mal ganz einfacher Abgeordneter, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich ziehe privat wieder Pralinen und dann war's. Das aber auch für mich. Also insofern wird das interessant sein zu beobachten. Eine Personalie, bevor wir zum nächsten Thema kommen, ist natürlich noch der via Twitter Volksentscheid erkorene Karl Lauterbach, also der Gesundheitsminister. Also wie lange wird es dauern, bis er mit den Realitäten, übrigens auch bei Twitter, konfrontiert werden wird, wenn es darum geht, den Unwägbarkeiten, vor allen Dingen auch bedingt durch die neue Omikron-Variante, dann entgegenzutreten und plötzlich festzustellen, den Candy Storm, den ich hier bei Twitter bekomme für meine, für das, was man in mich auch hinein denkt. Das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach. Wie viele Tage gibt es ihm?
Ja, wir können ja mal die Kurve von Jens Spahn so aus den letzten anderthalb Jahren einfach mal daneben legen und dann gucken. Mhm. Ich habe das auch schon mehrfach gedacht. Also ich muss dazu sagen, ich kann diesen Lauterbach-Hype und auch den Lauterbach-Hass beides nicht verstehen.
Ja.
Also er lässt mich sehr viel kälter, diese Personalie lässt mich sehr viel kälter als, glaube ich, 90% dieses Landes. Insofern hoffe ich auch einigermaßen neutral auf ihn schauen zu können. Es gibt ja wirklich die Befürchtung, dass er trotz aller Expertise vielleicht gerade für so ein Ministeramt gar nicht so der richtige Typus ist.
Mhm.
Wir werden das sehen. Das Gemeine ist ja, Olaf Scholz hat ihm ja im Prinzip eigentlich schon was ordentlich mit in den Korb gelegt, dieses Versprechen, bis Weihnachten 30 Millionen Impfungen.
Oh ja.
Da bin ich mir schon gespannt, wie sehr das sein Versprechen auch sein wird und sein muss. Und klar, die zweite Frage ist dann halt wirklich so das erste Jahr. Ich denke mal, im ersten Quartal sollten wir nochmal uns über diese Personalie beugen. Und es ist natürlich irgendwie, er ist jetzt nochmal so die Heilsgestalt. Wir haben das ja bei der Ampel insgesamt erlebt. Ne? Ich habe so den Eindruck,
ja.
ich musste mich irgendwie so dran erinnern, du erinnerst dich bestimmt an diese wunderbare Serie aus früheren Zeiten, Akte X.
Natürlich.
Damals, als man noch Serien mit deutschen Namen versehen hat und nicht ganz professionell X-Files gesagt hat. Akte X, ne, der Hauptslogan war doch I want to believe.
Ja.
Und ich habe so das Gefühl, das ist so
das find ich gut.
Der Begleitsound für diese neue Regierung. Und zwar bis hin weit in die berichterstattende Klasse, ja, der Hauptstadtjournalismus, der irgendwie so den Wunsch hat, das soll jetzt mal nicht zynisch und im Klein-Klein sich verlieren, sondern es soll klappen. Aber gerade weil dieser Wunsch so groß ist, ist natürlich die Fallhöhe enorm. Und ich glaube, wir müssen uns dann alle am Riemen reißen, dass wir die dann fallen, das nicht zu sehr spüren lassen und damit wieder ganz neue Frustrationen auslösen.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Warte mal. Da fehlt mir doch glatt. Da fehlt mir Sekunde. Da habe ich glatt die Überschrift weggehauen. Sekunde. Moment. So, da habe ich sie doch. Hier, nicht schlimmer als Delta. Fauci zeigt Zuversicht bei Omikron. Das berichtet NTV. Die neue Corona-Variante Omikron sorgt weltweit für Verunsicherung. Der US-Immunologe Anthony Fauci hält die Mutante für hoch ansteckend. Es sei aber, Zitat, nahezu sicher, dass Omikron nicht gefährlicher als andere Varianten sei, so der Berater von Präsident Biden. Er sagt sogar, es gebe einige Hinweise darauf, dass die Variante weniger schwerwiegend sein könnte. Tja. Also das ist ja nun zunächst einmal eine sehr schöne Nachricht.
Ja.
So,
ja.
Ich sehe dich schwankend, oder?
Nee, ich freue mich und ich finde, wir haben auch gute Nachrichten verdient jetzt mal, oder?
Ja.
Also
ja.
Ich meine, es gab ja bei Corona eigentlich immer nur Hiobsbotschaften.
Ja.
Ich meine, ich erinnere mich so die Zeit vor einem Jahr,
ja,
als wir so gefühlt irgendwie dachten, ja, 2020 war halt das Corona-Jahr, 2021 wird dann alles vorbei sein und dann so um die Weihnachtszeit kam ja dann, damals hatten wir noch nicht die griechischen Buchstaben, ne? Da kam die englische Variante und dann Südafrika.
Ja.
Und seitdem ja
eigentlich... Die indische Doppelmutante, the artist formerly known as the indische Doppelmutante.
Ja, genau, also insofern finde ich, ist es einfach jetzt mal an der Zeit für eine gute Nachricht, aber da ist wahrscheinlich eher der Wunschvater des Gedanken.
Ja, ja.
Aber anderer Gedanke, ich glaube, was wir halt auch merken, wir haben ja eine unglaublich minutiöse Betrachtung all dieser Entwicklungen. Ne? Also stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt nicht diese Corona-Zeit gehabt, dann wären irgendwelche Forscher, irgendwelche Wissenschaftler hätten da so im Infektionsbereich irgendwas rausgefunden, hätten wir erstmal abgewartet und wenn es schlimm gekommen wäre, hätte das man wahrscheinlich irgendwann erwartet.
Ja, ja.
Ne? Und so haben wir jetzt jeden Tag einen Wasserstand.
Ja.
Ich habe immer so das Gefühl, das ist so, als würde, so, es gibt ja die Menschen, die sich quasi minutiös den Blutdruck messen und dann irgendwann feststellen,
wie meine Mutter.
Er steigt.
Ja.
Ja. Und so sind wir gesellschaftlich, glaube ich, auch durch die Corona-Zeit. Also insofern so ein bisschen runterdimmen und sagen, könnte auch mal eine gute Nachricht sein, ist vielleicht nicht
absolut. Also es ist so, das muss ich jetzt natürlich dazu sagen. Christian Drosten hat sich in seinem Podcast gemeldet. Das ist gerade noch, habe ich gerade noch auch noch mit aufgenommen. Der wiederum, ich will nicht sagen, dass er Fauci widerspricht. Er ist nicht ganz so positiv. Er sagt, Delta-Virus, das ist unser Problem bis in den Januar rein. Omikron wird uns dann bis in den Sommer begleiten. Das ist dann unser Problem. Und er sagt sinngemäß, weil diese Omikron-Variante hat wohl einfach insgesamt eine höhere Viruslast. Und je mehr Virus, desto größer ist halt einfach die Krankheit. So. Und er sagt halt, dass es derzeit so ist, dass in Südafrika und in England sich alle 3-4 Tage die Fälle verdoppeln würden. Und wäre das für Deutschland auch der Fall, dann hätten wir, Zitat, ein ernstes Problem. Ich dachte eigentlich, wir hätten das bereits, aber gut, sei es drum. Es ist aber wohl so, dass in Deutschland aufgrund der Maßnahmen gerade da eine ziemliche Notbremse eingezogen sei. Unterm Strich ist es immer wieder eine Sache, die dem Ganzen als Maßnahme dagegen zugrunde liegt, und das ist halt das Impfen und das Boostern. So, das bleibt am Ende immer die Bottomline, wo man sagt, egal was jetzt gerade kommt, wer sich boostert, der kann sich gegen einen schweren Verlauf wappnen. Und das ist ja unterm Strich genau das, worum es auch geht. Es geht ja eigentlich gar nicht mehr darum, dass man die Neuinfektion runterhält. Also das wäre auch schön, aber es geht vor allen Dingen halt eben darum, dass die Intensivstationen nicht, ich zitiere an dieser Stelle, volllaufen. Und das geht natürlich am besten, indem man sich immunisiert und imprägniert.
Ja, ich glaube, also das ist gerade so die Nachricht, die Botschaft, die Message dieser Tage. Ne? Wir sehen das überall in der Werbung, damit haben wir angefangen. Ja. Wir hören es überall. Und nur weil es richtig ist, heißt das nicht, dass man es nicht doch nochmal sagen dürfte.
Ja, ja,
also ich glaube, bei manchen, wir haben das ja immer wieder auch in den Debatten, so kritische Geister, die irgendwie das Gefühl haben, wenn alle sich einig sind, müsste ich doch vielleicht mal was anderes sagen. Aber manchmal sind Sachen einfach richtig und einfach in ihrer Aussage, Impfen hilft, Boostern ist jetzt angesagt.
Ja.
Also das machen wir.
Ja, das machen wir, wenn wir es nicht schon gemacht haben. Übrigens hatte sich im Deutschlandfunk, Karl-Josef Laumann hat da was gesagt über Corona, sagte, er ist ja immerhin Gesundheitsminister NRW. Mhm. Und dann ging es wohl halt eben auch um 2G plus und die Maßnahmen. Und in allen europäischen Ländern wird es ja unterschiedlich gehandhabt, aber gerade 2G, das zieht ja gerade sehr gut, dass in vielen Ländern dadurch auch ordentlich geimpft wird. So, und Laumann sagte, ja, ich sag mal so, ich hoffe, dass man in dieser Frage noch zur Vernunft kommt, müssen jetzt alle Besucherinnen und Besucher, auch die geplustert sind, unbedingt jetzt andauernd getestet werden. Und du denkst, okay.
Ich habe das Interview auch gehört und ich freue mich einfach auch immer mal jetzt jenseits der inhaltlichen Frage. Mhm. Ja. Ich freue mich, dass nicht nur in Nordrhein-Westfalen, aber gerade dort auch Politikertypen möglich sind, die vielleicht so ein bisschen aus der üblichen Rolle rausfallen. Und solange sie einen guten Job machen, und ich glaube, das kann man über den Laumann sagen in NRW.
Man muss da in NRW vielleicht nochmal einzelne fragen. Ich glaube, Eltern mit Kindern im schulpflichtigen Alter, die werden da vielleicht nochmal insistieren und sagen, das muss man nochmal genau sich angucken. Aber ja, ist ja kein Geheimnis, dass ich Laumann-Fanboy bin.
Ne? Habe ich schon mal gehört, ja.
Die unbequeme Meinung.
China kritisiert Olympia-Boykott. Zitat, die USA werden einen Preis zahlen, das schreibt die Tagesschau. China hat mit scharfer Kritik auf den diplomatischen Olympia-Boykott der USA reagiert und kündigte, entschlossene Gegenmaßnahmen an die USA würden einen Preis für ihre Praktiken zahlen, sagte ein Sprecher. Ja, es ist ja so, dass im Februar in Peking keine amerikanischen Regierungsvertreter oder Diplomaten teilnehmen werden. Sportler allerdings schon. Und ich dachte eigentlich immer, dass China das relativ egal ist. Die sagen, die können ihre Diplomaten weglassen, hauptsache die amerikanischen Sportler und die amerikanischen Unternehmen kommen. Mhm. Also die Diplomaten dürfen wegbleiben, hauptsache Coca-Cola ist da.
Ne? Ja, interessant. Ne? Also das zeigt ja, wenn solche Reaktionen kommen, dass sie offenbar nicht ganz wirkungslos sind.
Ja.
Also das stimmt mich positiv.
Ja.
Und das stimmt mich eigentlich auch in die Richtung, dass ich denke, sowas wäre eigentlich als konzertierte Aktion über die USA hinaus mit Ländern, die man im selben Wertekonsens weiß, ja, die europäischen Länder alle voran, wäre natürlich eine wunderbare Aktion gewesen. Und es ist ja auch noch nicht ganz unmöglich, andere könnten folgen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn die USA hätten das mal auch direkt abgesprochen. Vielleicht wussten sie auch, ach Gott, mit Europa, das wird wieder kompliziert und dauert dann so lange, da sind die Olympischen Spiele schon vorbei, bis wir das geklärt haben.
Du denkst an die europäische Lösung?
Ja, die berühmte Telefonnummer, die man anruft. Da geht ja mittlerweile sogar jemand ran. Nur ob der dann die 27 EU-Mitgliedstaaten auf eine Linie kriegt, ist ja immer nochmal eine andere Frage. Ich finde, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, zu diesem Boykott. Ich habe es übrigens erst falsch verstanden, als ich die erste Nachricht sah. Ich dachte, das sei der Komplettboykott. Also wie damals.
Das dachte ich auch, ja.
1980 und dann gegen Boykott 84, also wirklich keine Sportlerinnen und Sportler. Und habe mich dann gefragt, ist das so diese wasch mich, aber mach mich nicht nass Variante von Boykott?
Wahrscheinlich.
Oder ist das politisch klug?
Das ist eine berechtigte Frage. Am Ende muss man ja trotzdem sowieso geschäftlich immer in Verbindung bleiben. So, ne? Und es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Habeck und Baerbock und Scholz mit der Bild-Zeitung, wo man sagt, eigentlich wollen wir nicht, aber wir müssen ja hier auch Wandel durch Annäherung schaffen und das System von innen heraus verändern. Sagen wir es mal so, hätte man die Spiele komplett boykottiert, ein Gedanke, der ja auch der Weltmeisterschaft in Katar ja auch zugrunde liegt. Anders aber noch als im Fußball ist es bei Olympia ja so, dass die Olympioniken ja jetzt auch durch Corona letzten Endes ja eh schon massive Probleme hatten, dass ein Jahr den Leistungssportler und die Leistungssportlerin natürlich unglaublich viel kostet. Und ich finde, diese diplomatischen Krisen auf dem Rücken der Sportler auszutragen, finde ich auch nicht unproblematisch, weil die natürlich nicht völlig zu Unrecht sagen, pass mal auf, was ihr auf politischem Wege, auf diplomatischem Wege nicht zu leisten vermögt, das müssen wir jetzt auf eurem, das tragt ihr auf unserem Rücken auf, die wir uns 4 Jahre lang fit machen für dieses Turnier. Wir müssen das jetzt mit, da hätte ich als Sportler auch gesagt, ihr seid wohl irre geworden.
Ja, ne? Zumal anders als in der Politik, ne, wo wir haben ja darüber gesprochen, man auch nach 12 oder 16 Jahren Wartezeit noch Minister werden kann. Eben. Im Sport sind halt 4 Jahre entscheidend. Ne? Das kann halt sein, dass man die Leistungskurve dann nicht mehr so hoch kriegt. Ja. Ich bin auch zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich ein wunderbarer Zwischenschritt ist und an der chinesischen Reaktion merkt man ja auch, dass er nicht ganz wirkungslos ist.
Ja.
Ich habe so ein kleines Problem bei diesen Boykottgeschichten, dass ich manchmal die Befürchtung habe, das sind so Mittel, die sich auch entwertet haben, also diese symbolischen Mittel, weil man halt zu schnell auch mitunter dazu greift. Ne? Das ist so ein bisschen so der offene Brief, den haben irgendwie Günter Grass und
Klaus, Soli bei Twitter.
Klaus Steck schon runtergerockt. Genau, und dann ja heute sozusagen diese schnellen Reaktionen, also Twitter ist ein ganz gutes Stichwort, ne? Also man macht das ganz schnelle, starke Statement in der Hoffnung auf viele Likes aus der eigenen Blase.
Ja.
Und das ist aber leider noch lange keine Strategie. Also ich hoffe, und da habe ich aber auch in gewisser Weise ein gutes Gefühl bei Joe Biden, dass da schon auch eine politische Strategie dahinter steckt, die halt natürlich bei China auch genau abstecken muss. Es gibt ganz viele Bereiche, da ist es ganz klar, Klimaschutz beispielsweise, da ist es ganz essentiell, dass man zusammenarbeitet.
Ja.
Und gleichzeitig muss man irgendwie, so wie sich China politisch verhält, viel klarer eine Linie ziehen, als das in den letzten Jahren nötig war. Und das ist in der amerikanischen Politik um Joe Biden und seine Administration die ganz klare Linie. Und in Europa, glaube ich, weiß man noch nicht so richtig, ob man darauf einschwenken will oder nicht. Und vor allem auch in Deutschland. Ich bin echt mal gespannt, wie Annalena Baerbock.
Hast du das Statement von Olaf Scholz zu Olympia gehört? Also man hat ihn ja auch auf den Boykott angesprochen. Und Olaf Scholz, also scholzte wieder par excellence. Also Olaf Scholz scheut Konkretes ja so sehr wie Friedrich Merz das Gender-Sternchen. Also er hat ja wirklich es auch wieder mal mit einer der scholzigsten Antworten geschafft, nichts zu sagen.
Ja.
Hat alle tierisch überrascht, so kennt man ihn gar nicht.
Aber, ja. Ich würde ihm das vielleicht sogar einen Tag vor seiner Wahl, die ja heute ansteht, sogar noch verzeihen, wenn dann was kommt. Ne? Mhm. Also und wenn dann auch, und da würde ich sagen, ist halt auch erstmal die neue Außenministerin vor allem gefragt. Und da, die muss halt auch aufpassen, dass sie nicht diese schnelle Empörungslogik mit bedient.
Ja, ja.
Wir sind die Guten und das sind die nicht so Guten.
Ja.
Sondern dass da eben auch eine politische Strategie dahinter ist, die, ich weiß nicht, ob China vielleicht mittlerweile schon zu stark ist, um dieses Spiel wirklich gut spielen zu können. Aber ich glaube, die USA und Europa müssen es probieren zumindest. Sonst haben sie es halt gleich verloren.
Dann bleiben wir nochmal im Bereich der problematischen Auseinandersetzung.
Die gute Tat des Tages.
Rohingya verklagen Facebook auf 150 Milliarden Dollar Schadenersatz. Das schreibt der Tagesspiegel. Seit mehreren Jahren sind Hunderttausende Rohingya Opfer von Hass und Gewalt. Die Volksgruppe sieht auch den US-Internetriesen dafür verantwortlich. Ja, wir erinnern uns an die militärische Kampagne, die nach Ansicht der UNO einem Genozid gleichkam. 2017 wurden Hunderttausende Rohingya über die Grenze nach Bangladesch getrieben und die Stimmung, die dort gegen die Rohingya gemacht wurde, die kam natürlich in erster Linie über Facebook, über die Plattform. Dort wurde eine Kampagne wurde gefahren, dort wurden Fehlinformationen und Hass verbreitet. Und das mündet jetzt darin, dass da 133 Milliarden Euro an Schadensersatz anstehen. In der Klage, die am Montag bei einem Gericht in Kalifornien eingereicht wurde, heißt es, dass die Algorithmen Desinformation und extremistisches Gedankengut fördern würden, das zu Gewalt in der realen Welt führe. Ja, also wenn dem stattgegeben würde, dann könnten ja auch, was weiß ich, keine Ahnung, Brexit-geschädigte Unternehmen klagen, Opfer von Rassismus in den USA. Da ist dann aber einiges drin. Ich meine, ich finde es ja gut, weil für mich ist ja Facebook mittlerweile sowieso so eine Art digitaler Schurkenstaat. Von daher, also dass sie das machen, finde ich absolut nachvollziehbar.
Also ich finde diesen juristischen Weg auch erstmal sehr spannend. Bin wirklich gespannt. Die US-Gerichte sind da ja sehr eigen, im Guten wie im Schlechten, solche Dinge auch aufzunehmen. Und offenbar hilft auch im Moment nicht wirklich etwas anderes, als über Gerichte gegen diese Riesen vorzugehen, ne? Gerade ja. in diesen Fragen. Grundsätzlich würde ich mir halt bei all diesen Dingen immer wünschen, dass das eigentlich etwas ist, das politisch geregelt wird. Mhm. Also sobald wir das den Gerichten überlassen müssen, zeigt sich ja eigentlich, dass da offenbar die Öffentlichkeit in Form von Parlamenten und dergleichen nicht gut genug funktioniert.
Ja.
Und durch Gerichte haben wir dann mal vielleicht eine Entscheidung, die in die Richtung geht oder in die andere, also nicht so verlässlich. Aber sei es drum, wenn dieser Weg jetzt erstmal einer ist, der vielleicht bei Facebook auch Meta, ne, wir reden jetzt von Meta,
Metaverse,
genau. Da vielleicht einfach auch so ein bisschen ja, die Temperatur im Kessel erhöht, so nach dem Motto, okay, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr tun als so Digital Greenwashing und Human Rights Washing, dann sei es doch gut.
Das hat mich überrascht.
Mit Harpe Kerkeling, diese Kultkomödie kommt zurück, das berichtet die Mopo. Der Retro-Hype geht weiter, nachdem bereits Wetten, dass, ach mein Lieber, und TV Total ihre Rückkehr auf die TV-Bildschirme der Nation feierten, haut RTL nun einen nächsten Nostalgiekracher raus. Die Kultkomödie der 90er, Club Las Piranhas mit Harpe Kerkeling, kommt als Miniserie zurück bei RTL Plus zunächst und dann später bei RTL. Also gescheiterte Animateur namens Edwin Oettel kommt wieder zurück, unter anderem auch Angelika Milster ist wieder dabei, Judy Winter, Sven Unterwald wird Regie führen, Harpe Kerkeling freut sich riesig und mit ihm höchstwahrscheinlich eine ganze Generation von Menschen, die diese Retro-Welle, die da oben schon angesprochen wurde, höchstwahrscheinlich mit sehr viel Freude begleitet, denn das haben wir ja tatsächlich, also gerade angerissen, TV Total, Wetten, dass, geh aufs Ganze, liebe Grüße an Daniel Boschmann an dieser Stelle, das lineare Fernsehen
ist zurück.
Hat, ja, oder?
Ja, also an der Stelle muss ich in gewisser Weise zu meiner Freude feststellen, weil ich habe schon irgendwie befürchtet, so im biografischen Rückblick, dass ich die 90er Jahre irgendwie nicht so spannend verbracht habe und viel Fernsehen geguckt habe. Mhm. Das wiederum habe ich wirklich verpasst. Also da war ich nicht dabei und hatte hoffentlich irgendwie nette Partys stattdessen oder irgendwie sowas. Aber diese Retrowelle ist natürlich schon echt interessant und ich frage mich ja, also die nicht so positive Analyse, die heißt so, okay, die Leute haben einfach nichts Neues. Das heißt, sie gucken sich die alten Sachen wieder an und es erreicht vor allem die Leute, die damals das schon wahrgenommen haben. Mhm. Das wäre dann eher so die gerontokratische Gesellschaft, die irgendwie sich nochmal an ihre Jugend erinnert.
Ja.
Und positive Lesart, es gibt doch irgendwie so ein Bedürfnis nach Lagerfeuer, nach so diesen gemeinsamen Momenten, dass nicht irgendwie jeder dann streamt, wenn er gerade Zeit hat, sondern dass man irgendwie so bestimmte Sachen einfach mal gemeinsam erlebt. Ne? Großes Ereignis war natürlich Wetten, dass.
Klar.
Ja, vor einiger Zeit. Und wenn dann irgendwie da auch was, ein bisschen was Neues draus entsteht und wir das so ein bisschen in so eine Zeit tragen, wo unsere Kinder beispielsweise gerne mitmachen, dann würde ich sagen, ja, super.
Ja, wir drücken mal die Daumen. Also das mit der Gerontokratie, das trifft es, glaube ich, schon relativ gut, weil es ist dann doch meistens für eine Generation irgendwo zwischen 30 und 50, die noch lineares TV gucken. Darunter hast du die meisten einfach schon verloren. Und dann hat das Fernsehen sich irgendwann dann doch auf diese Leute besinnt und hat gesagt, okay, pass auf, die anderen, die werden wir nicht mehr kriegen, also machen wir jetzt genau das Programm, was die wollen, denn da ist dann halt eben das Lagerfeuer, die Kuscheldecke und die im Zweifel Jüngeren, die dann viel bei Twitter sind, die kriegen wir dann bei manchen Events dazu, wenn es schon nicht das Lagerfeuer ist, an dem man sich die Hände wärmt, dann der Scheiterhaufen, in dem man dann bei Social Media die Leute halt einfach wenigstens kollektiv alle Scheiße finden kann. Das funktioniert dann ab und zu, aber es ist ja schön.
Aber das Schöne ist, dass du gesagt hast, die 30-Jährigen, also beim Deutschlandfunk Kultur würden wir die jetzt einfach als die komplett Jungen werten. Ne?
Ja.
Aber gut, das ist wahrscheinlich auch wirklich eine Frage der Perspektive.
Das ist eine Frage der Perspektive und bringt uns ein bisschen zu dem zurück, was wir gerade schon hatten. Kevin Kühnert ist für einen Politiker blutjung, für einen Olympioniken wäre er wahrscheinlich, würde er in seine letzte Saison starten.
Ja,
ne?
Und er sollte dann auch auf jeden Fall weniger rauchen.
Ne? Ja, das ist doch geklärt worden. Er raucht doch nicht mehr.
Was?
Das haben wir jetzt. Ja, ich habe letztens noch wütende Post bekommen, weil das immer noch so nach dem Motto, als sei das noch irgendwie unklar. Nein, der raucht nicht mehr.
Aha,
ja,
okay.
Ja. Er riecht auch hervorragend. Also er riecht auch nicht nach Qualm oder so. Er riecht hervorragend. Ich hatte ihn am Montag bei NTV. Er riecht hervorragend. Ich lege Wert auf die Feststellung.
Okay, vielen Dank. Das habe ich mitgenommen aus unserem Gespräch. Ne?
Also wenigstens das. Ne?
Ja. Und vieles andere.
So, und wenn wir vom Mitnehmen sprechen, dann kommen wir auch gleich. Bleiben wir bei der Mitnahmementalität.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Muss man aber, denn bald ist Weihnachten, Heiligabend, und wir haben natürlich hier auch nun wirklich einen bildungsbürgerlichen Anspruch, den Leuten irgendwelche Geschenkideen mitzugeben, und deshalb frage ich den Studierten, den Kunstbeflissenen, den Literaturwissenschaftler Corbinian Frenzel, was liest du denn gerade? Kannst du irgendetwas empfehlen?
Oh, also ich habe mit ganz großer Freude gerade late to the party Juli C. gelesen.
Ach, welches denn? Menschen. Unterleuten, Übermenschen?
Übermenschen, ihr Jüngstes.
Ja, ja.
Und ich glaube, für alle Corona-Geschädigten und für alle, die vielleicht so ein bisschen manchmal am Zweifeln sind, ohne wirklich, wirklich ohne Querdenker sein zu wollen,
ja,
sondern die Ambivalenz des Lebens und die Ambiguitätstoleranz leben wollen, das schöne Wort,
ja,
und sowieso Freude haben an dem Einblick in brandenburgische Welten oder überhaupt dörfliche Welten und das Tolerieren von, ja, Biografien, wie sie nun einmal sind, der sollte dazu greifen. Haben aber, glaube ich, auch schon viele getan. Insofern weiß ich gar nicht, ob das so ein exklusiver Tipp ist. Aber ich habe es gerade mit wirklich gerade vor wenigen Tagen beendet mit großer, großer Freude.
Und es ist ein ziemlich dickes Buch, würde sich also auch im Zweifel dazu eignen, wenn man es nicht lesen will, Getier platt zu kloppen. Und das ist natürlich eine moderative Brücke, wie nur sie mir gelingen kann.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Homeowner trying to smoke out snake infestation burns down own house. Das berichtet The Guardian, eine Geschichte aus Maryland. 1 Million Schaden ist dabei entstanden, als ein Hausbesitzer versucht hat, sein Haus von Schlangen zu befreien mit Kohle. Dabei ist ihm unglücklicherweise die komplette Hütte abgebrannt. 1 Million Schaden ist entstanden. Jetzt sehen wir es erstmal positiv. Gerade für dich als jemand, der in Berlin lebt. Es gibt eine dramatische Meldung über Schlangen und es geht weder um Impfzentren oder den BER. Das ist ja auch mal ganz beruhigend. Aber ein Problem lösen und die Bude abfackeln hat auch so ein bisschen was von Pandemie-Management in Sachsen, oder?
Ja, ich fand auch, also wie würde man das im Deutschunterricht sagen, eine wunderbare Parabel unserer Zeit. Oh, also ja, wir können jetzt auswählen,
ja.
Pandemie, ja,
ja. Ne?
Also wer ist die Schlange? Ist es Corona? Und wir schlagen ordentlich zu und versuchen etwas zu bekämpfen und zünden
sehr
an anderen
gut.
Stellen die Hütte. Ich musste aber auch, oder viel banaler, ich meine, wir kennen das doch alle, ne? Du hast irgendwie irgendeine Fliege, die irgendwo rumfliegt.
Oh ja.
Du willst sie kriegen und schlägst dabei irgendwie das Kaffeeservice kaputt oder so. Also
ja,
ich meine, das Schöne ist, wenn es halt nicht gleich eine Million war das, ne, an Schaden, oder?
Es war 1 Million, ja, ja, eine,
ja,
Million.
Das ist natürlich, ja, hart.
Das ist dann schon irgendwie auch blöd.
Ja.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner.
Lieber Professor Dr. Lauterbach, anfangs waren Sie für mich Dr. Seltsam. Seit 30 Jahren verzichten Sie auf Salz und Brot. Für einen Menschen mit gesundem Appetit ist das nicht vermittelbar. In Restaurants bestellen sie Pasta ohne Salz. Köche mussten Spargel kochen ohne Salz. Die bittere Wahrheit ist, sie waren uns weit voraus. Inzwischen wissen wir, wie schädlich Salz ist, wie es Demenz befördert, unseren Kreislauf schädigt. Diesen Prof muss man sich von seiner Herkunft her anschauen. Er ist das Kind von Arbeitern. Sohn Karl besuchte die Hauptschule. Er fiel auf, weil er klüger war. Sein Vater arbeitete in der Molkerei als Vorarbeiter, während sein Sohn in Harvard studierte. Wo kommt das denn her? Seinen doppelten Doktor machte. Mich begeistert der Aufstieg des kleinen Karl. Wir haben jetzt einen Gesundheitsminister, der mich reanimieren kann. Der weiß, was mir fehlt. Wir haben einen Arzt. Nicht mehr in Talkshows, sondern im Leben. Dr. Lauterbach, walten Sie Ihres Amtes. Als Arzt, herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Wir haben jetzt vor allen Dingen einen Minister, der mich reanimieren kann. Also offensichtlich weiß er da mehr als wir. Ja, aber wie schön,
ja,
siehst du. Also
ja,
der Mann ist auf jeden Fall anders. Also der ist euphorisierter, was das angeht, als du.
Du, ja, stimmt, stimmt. Ja. Ich habe mich übrigens gefragt, die Bild-Zeitung war ja bei dieser Kampagne, über die wir anfangs gesprochen haben, ganz vorne mit dabei. Ne? Also diese, ja,
das
Unternehmen
war auch dringend nötig an deren Stelle.
Aber ich habe mich gefragt, haben die eigentlich auch einen Slogan? Weil ich hätte sonst einen Vorschlag.
Oh, sehr gut.
Impf dir deine Meinung.
Oh, fantastisch.
Ja,
sehr,
also
gut. Ja.
Vielleicht, weiß nicht, hilft
ja. Ja, das ist, oder jede Lösung braucht einen Mutigen, der sie reindrückt, ne? Oder so. Corbinian, ich danke dir ganz herzlich. Das hat wieder mal großen Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und wir stehen natürlich heute stramm um 9 Uhr die Hand. Ein letztes noch. Olaf Scholz wird wahrscheinlich den Eid leisten und nicht sagen, so wahr mir Gott helfe, als Erster überhaupt. Wir sind erschüttert, oder?
Wir sind erschüttert. Also ich bin ja Protestant und Mitglied der Kirche. Und wie jeder politische Journalist fragt man sich ja natürlich auch, was, wenn ich Kanzler würde, was würde ich sagen?
Ja.
Ich finde es als Signal in eine säkularisierte Gesellschaft und immer mehr säkularisierte Gesellschaft gut und richtig und überhaupt nicht problematisch.
Ja.
Aber ich finde es auch andersrum nicht problematisch. Also wer beim Amtseid diesen Gottesbezug leisten will, bin mal gespannt, bei wem wir das hören werden. Morgen sind ja auch die Minister dran, die können sich ja auch entscheiden.
Oh ja.
Also
ja,
insofern, aber es ist wirklich, also das vielleicht nochmal zum Abschluss, es ist ja wirklich echt ein bedeutender Tag. Wir machen das ja nicht so häufig, ne?
Ja,
also alle
wirklich?
16 Jahre.
Exakt.
Wenn wir in 16 Jahren dann den nächsten Kanzler, die nächste Kanzlerin begrüßen, dann sind wir auch ein bisschen älter.
Ja, allerdings. Wir haben jetzt eine, die Leute Politik und die Tagesschau bestimmen jetzt Namen wie Nancy, Kevin und Marco. Das hätte früher nur für RTL 2 oder TV Total gereicht. Also von daher, wir begleiten das mit großem Interesse und im Zweifel machen wir das demnächst wieder gemeinsam. Ein letztes muss ich natürlich noch sagen, dass, und es tut mir leid, dass du bei dieser jämmerlichen Werbeveranstaltung noch dabei sein musst, aber wir haben jetzt Merch, wir haben jetzt Hoodies, wir haben jetzt Tassen, wir haben jetzt T-Shirts, unter anderem zusammen mit Hands of God unter shop.krasserstoff.com/Apokalypse-Filterkaffee findet man das. Also Corbinian, du weißt jetzt auch, du hast junge Menschen in deinem Umfeld, die werden dir das aus den Händen reißen.
Ich habe jetzt die, ne? Ich weiß jetzt, wo ich meine Weihnachtsgeschenke kriege.
So, bitte.
Also, vielen Dank, Micky, für diesen Hinweis.
Corbinian, sehr gerne, mach's gut. Bis bald, mach's gut.
Bis ciao. Bald.
Tschüss.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.